Über 1000 Liter pro Quadratmeter. So viel Regen fiel in Deutschland zwischen Juli 2023 und Juni 2024. So viel wie noch nie in einem 12-Monats-Zeitraum. Das Frühjahr 2025 zählt hingegen zu den drei trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Kanal Royal, dem Podcast der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, kurz DWA. Wir reden über das, was fließt, steigt, versickert oder einfach nicht mehr dahin läuft, wo es soll, über Wasser. In dieser ersten Folge blicken wir nach oben, in den Himmel. Denn dort beginnt das, was am Ende Straßen flutet, Keller füllt und unsere Kanalnetze an ihre Grenzen bringt. Aber es ist nicht immer nur eine Herausforderung, es ist auch eine Chance für kluge Infrastruktur, moderne Technik und vorausschauende Planung. Und wer könnte mit uns besser über diese Zusammenhänge sprechen, als jemand, der Wetter nicht nur vorhersagt, sondern verständlich macht? Mein heutiger Gast ist Meteorologe, Fernsehmoderator, er ist auch noch Buchautor, Filmer und Kabarettist und natürlich Schirmherr unseres DWA-Klimapreises. Und eine der vertrautesten Stimmen, wenn es um Klima und Wetter geht. Herzlich willkommen, Sven Plöger. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Ja, hallo Frau Bross. Ich freue mich auch sehr und höre das erste Mal, dass ich auch Kabarettist bin. Das macht mir Freude. Sagen tatsächlich manche, aber eigentlich bin ich Meteorologe.
Sie haben auf jeden Fall schon einige von uns zum Lachen gebracht oder zum Schmunzeln.
Sehr schön.
Das freut mich. Herr Plöger, wir starten mit einer schnellen Runde. Kurze Fragen, knappe Antworten. Bitte keine meteorologischen Nebensätze. Wir halten es kurz.
Ich werde gleich in meine Grenzen verwiesen. Das ist ein guter Start. Kurze Fragen kann genau. Ich immer. Lange Antworten ist auch mein Lieblingsding. Wir schauen.
Was ist Ihr Lieblingswetterphänomen?
Der Cumulonimbus capillatus incus.
Klingt komplex, aber spannend.
Ich sollte ja nichts erklären.
Genau.
Gewitterwolke übrigens ganz schnell für alle, die gerade zuhören.
Wir haben im Fernsehen schon Hoch- oder Tiefs von Ihnen erklärt bekommen. Was fordert Sie mehr, das Wetter oder der Teleprompter?
Da ich keinen Teleprompter habe, fordert er mich überhaupt gar nicht. Alles, was ich tue, ist frei. Ich spreche frei, habe Freude dran. Und insofern, das Wetter ist eine Herausforderung. Gute Vorhersagen, gute Warnungen. Und da bin ich dran.
Wo sind die Fragen schwieriger? Bei Hirschhausens Quiz des Menschen oder in der Talkshow von Markus Lanz?
Das kommt immer darauf an, was gerade Sache ist. Also die Hirschhausen-Fragen waren schon immer sehr anspruchsvoll, weil es da ja nicht um meinen Themenbereich ging. Wenn ich bei Markus Lanz war, ging es um meinen Themenbereich und dann hat er auch immer nur die Chance gehabt, 2, 3 Fragen zu stellen, denn meine Antworten waren so lang, dass die Sendung dann rum war.
Ist es eigentlich schwerer, das Wetter zu erklären oder mit einem Lächeln durch 3 Minuten Live-Fernsehen bei Sturmwarnung zu kommen?
Bei Sturmwarnung lächle ich nicht, da gucke ich ernst, weil das ist ein ernstes Thema. Wetter erklären macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich kriege öfter mal das Feedback, dass da Menschen stehen, die sagen, hey, jetzt habe ich es verstanden. Und dann bin ich fröhlich.
So ging es mir auch schon mehrfach.
Sehr gut.
Regen oder Sonne, was wird der Wasserwirtschaft mehr schaden?
Auch das kommt wieder drauf an. Dauerhaft Sonne ist klar, Wasserwirtschaft hat ein Problem, weil dann kein Regen fällt. Wenn Regen in Massen fällt, einfach zu viel und wir haben Hochwasserüberschwemmungen, reißende Fluten und so weiter, dann haben wir auch ein Problem. Die Ausgewogenheit wäre es, aber der Klimawandel führt dazu, dass die Ausgewogenheit abnimmt oder, wie man anders sagt, die Variabilität zunimmt.
Klingt gut. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen und ausführlicher werden. Und tiefer eintauchen ist bei unserem heutigen Thema auch wörtlich zu nehmen. Ich hatte es schon erwähnt, der Sommer 2024 war für viele Regionen in Deutschland wieder ein Extremfall. Zu heiß, zu nass, teilweise beides gleichzeitig. Welche langfristigen Wetter- und Klimatrends beobachten Sie aktuell? Und wie gut lassen sich diese Trends eigentlich nutzen, um langfristig wasserwirtschaftliche Planungen anzugehen?
Haben wir 1,5 oder 2 Stunden Zeit? Also, was beobachtet man im Moment? Das Jahr 2024 war global das erste Jahr oberhalb der 1,5-Grad-Marke. Das haben wir uns politisch in Paris mal als Ziel genannt. Diese Zielsetzung haben wir jetzt gerissen, noch nicht im Klimamittel. Da muss man ja 30 Jahre angucken, da sind wir noch drunter. Aber im Moment sind wir auf einem 2,7-Grad-Pfad. Also wenn wir alles so machen, wie wir es bisher machen, dann landen wir bei 2,7 Grad. Das wäre dann der Gleichgewichtszustand. Das ist nicht gut. Also wir sind auf einem schlechten Kurs und wir merken natürlich Wetterveränderungen. Das ist das Entscheidende. Das Klima erwärmt sich unterschiedlich. Also je nachdem, ob ich über Land bin, über Wasser bin, ob ich in der Arktis oder Antarktis bin, wo sich Eis zurückzieht, all das hat Folgen. Und damit ändern sich natürlich die Strömungsverhältnisse. Und das ist der Kern. Unsere Wetterabläufe, die wir von früher so kennen, Da ist auch immer viel subjektive Wahrnehmung dahinter. Muss man dann immer gucken, ob die Daten dazu passen, was man so wahrnimmt. Aber diese Abläufe verschieben sich und zwar in fast allen Regionen dieser Welt und für fast alle in negativer Weise. Und wir hier in Mitteleuropa erleben das, indem die Drucksysteme langsamer vorankommen, also die Hochs und Tiefs wandern langsamer. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir eben ein bestimmtes Wetter länger erleben. Und 2024 war jetzt ein überraschend nasses Jahr, nachdem wir zuvor aber überraschend trockene Jahre erlebt haben, vor allen Dingen so viele zusammen. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, haben wir immer schon mal Jahre gehabt, wo einzelne Trockenjahre waren. Also 1947 ist zum Beispiel eins, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann, aber wo ich die Daten habe. 1976 war wahnsinnig trocken, da waren wir beide noch sehr jung, also ich war 9.
Jetzt ich war noch nicht in der Überlegung.
Das habe ich gerade überlegt. Genau. Solche einzelnen Jahre hatten wir immer schon. Aber das, was wir dann erlebt haben, quasi von 2018 bis 2022, mit einem kleinen Unterbruch 2021, das war extrem. Und das sind die Dinge, die wir im Moment beobachten. Und wenn wir das nach vorne rechnen, hängt es natürlich erheblich davon ab, was die Weltgemeinschaft schafft oder nicht schafft. Im Moment haben wir eine Situation auf dieser Welt, ganz viele Krisen. Multiple Krisen, von denen die Gesellschaften erkennen, die können wir nicht sequenziell lösen. Also eine sehr große Problemwelt. Ich muss gar nicht direkt auf die Kriege schauen. Ich kann auch nach Amerika schauen, wo ein Klimaforschungsleugner im Moment Weltenlenker sein will. Also erstaunliche Dinge, die sicher nicht zum Vorteil gereichen. Und dann ist die menschliche Gesellschaft entsprechend schlecht. Wenn sie entsprechend schlecht ist, dann ist die Erwärmung möglicherweise noch stärker. Und dann hat das eben Folgen, über die ja allenthalben diskutiert wird. Wir haben eigentlich kein Wissens, wir haben ein Handlungsproblem. Und darum geht's eigentlich und da müssen wir besser werden. Wenn wir das nicht sind, dann müssten wir irgendwann unseren Kindern ins Gesicht sagen, dir soll es später mal schlechter gehen als mir. Und ich kenne keine Eltern, die das machen. Man sagt gleich gut oder besser. Und das ist die Stelle mit der kognitiven Dissonanz und das ist die Stelle, wo man Aufgabe hat. Und darum geht's.
Auf jeden Fall. Und wir in der Wasserwirtschaft sind natürlich die Branche, die mit den Phasen zu wenig und zu viel Wasser dann umgehen muss. Denn eine sichere Wasserversorgung und eine sichere Abwasserentsorgung, gerade auch in Fällen, wenn einfach wahnsinnig viel Regen auf die Straße fällt,
ja,
geht uns sehr nahe, ist unsere Aufgabe. Und je häufiger diese Phasen auftreten, desto mehr müssen wir dieser Aufgabe gewappnet sein. Gleichzeitig ist es natürlich dann eigentlich auch noch mehr die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass es irgendwann auch solche Systeme an ihre Grenzen stoßen. Die Maßnahmen zur wasserbewussten Stadtentwicklung können zwar viel Komfort schaffen, die Städte lebenswerter machen, aber auch diese Systeme sind irgendwann an ihrer Grenze.
Ja, das ist absolut so. Und das Wasser ist eigentlich der, also wenn ich über das Klimathema gefragt werde und darüber nachdenke, klar, dann geht's über die Erwärmung, dann geht's über die Veränderung der Strömungen, der Luftströmungen. Es geht natürlich auch über den Anstieg des Meeresspiegels. Es geht um Lebensraum, den wir verlieren durch Hitze, durch Dürren etc. Aber das Kernthema aus meiner Sicht in den nächsten Jahrzehnten ist genau das, was bei der DWA behandelt wird, nämlich Wasser. Es geht um die Versorgung von Menschen mit Wasser. Wir brauchen Wasser für ganz viel, aber vor allen Dingen zum Trinken. Und wenn man da in verschiedene Regionen dieser Welt schaut, also muss man kurz mal raushopsen aus unserer Region und mal hin nach Asien gehen, Himalaya-Umfeld, auch da ziehen sich Gletscher und Gletscher sind die Regionen, wo Wasserversorgung stattfindet für ganz viele Menschen, zurück. Und wenn die das tun, dann wird die Wasserversorgung problematischer auf dieser Welt. Also sich um Wasser zu kümmern, das halte ich für entscheidend. Und wir haben anders wieder, Flutkatastrophe, A-Flut oder noch viel krasser, was wir in Spanien erlebt haben. Nicht krasser in der Fürchterlichkeit, aber krasser nochmal in den Niederschlagsmengen im Oktober 2024 rund um Valencia. Da fielen, Achtung, in Turis 771 Liter auf den Quadratmeter, aber Achtung, in 24 Stunden, 179 in einer Stunde. Solche Wasserfluten, denen Herr zu werden, das ist fast nicht möglich. Und diese Entwicklung setzt sich fort. Einmal ein ganz kurzer Bildungsteil, weil ich immer irgendwann drauf komme, die Clausius-Clapeyron-Gleichung. Die Clausius-Clapeyron-Gleichung ist nämlich wirklich ein entscheidender Punkt, warum wir mit dem Wasser, mit dem Umgang mit Wasser diese Probleme bekommen werden. Wenn eine Atmosphäre 1 Grad wärmer ist, dann passen 7% mehr Wasserdampf rein. Und wenn auf der einen Seite einer Gleichung Grad steht und auf der anderen Prozent, dann ist das ein nichtlinearer Zusammenhang, ein exponentieller Zusammenhang. Und genau das heißt, in wärmere Luft passt nicht nur mehr Wasserdampf, sondern viel mehr Wasserdampf. Und dieses viel mehr kann natürlich kondensieren und rausfallen. Und genau das sind die Probleme der Zukunft in einer wärmeren Welt. Und wir Menschen, wir verstehen immer nicht nicht linear. Gedenken immer linear. Darf ich ein Beispiel machen?
Sehr gerne.
Das ist Folgendes. Ich sehe gerade, Sie haben, das sieht man jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber ich sehe, Frau Bross hat gerade ein paar Zettel hier rumliegen und so ein typisches Papier, was Sie da haben, das ist meistens 0,1 Millimeter dick. Jetzt mal kurz,
gut hin, ja.
Kurz die nichtlineare Überlegung. Wenn Sie das Blatt falten, dann hat es logischerweise 0,2 Millimeter. Wenn Sie es nochmal falten, 0,4, nochmal falten, 0,8, nochmal falten, 1,6, nochmal falten, 3,2. Man kann sich vorstellen, wo es hinläuft.
Mathe können Sie also auch?
Ja, vor allen Dingen mal 2, das kann ich gut. Ein paar Sachen mehr auch noch. Jetzt aber folgender Gedanke. Wenn Sie dieses Blatt Papier 42 Mal falten, also nur in der Theorie, in der Praxis haben Sie ein Problem. Wenn Sie 42 Mal falten, dieses dünne Papier, 0,1 Millimeter dick, wo kommen Sie raus?
So schnell kann ich nicht Kopf rechnen.
Einfach nur eine Schätzung. Ich liebe das, weil der Mensch denkt linear. Machen Sie einfach mal eine Schätzung.
Ich würde mal schätzen, knapp über einen Meter.
Sehen Sie, das war linear. Das Papier, dieses dünne Papier, 42 Mal gefaltet, braucht einen Platz von 439.000 Kilometern. Sie landen hinterm Mond. Wenn Sie das 42 Mal falten, kriegen Sie es nicht zwischen Erde und Mond. Übrigens, wo kommen Sie raus, wenn Sie es 103 Mal falten? Sie kriegen es nicht ins Weltall.
Ja.
Das braucht 95 Milliarden Lichtjahre. Also für alle, die Lust haben, es auszurechnen, ne? 2 hoch 103 mal 10 hoch minus 7, da kommt genau das raus. Das sind 95 Milliarden Lichtjahre. Das ist nicht linear. Und da scheitern wir dran, weil wir immer linear denken. Und das ist das Problem des Klimawandels in der Zukunft, auch mit den Niederschlägen und damit auch das Thema für die DWA. Das geht exponentiell hoch bei diesen Unwettern. Und wenn die zukünftigen Unwetter in einer immer wärmeren Welt in der Weise kommen, dann werden diese Niederschläge irgendwann, sagen wir mal vorsichtig formuliert, sehr schwer beherrschbar sein. Und wir werden leider immer tragischere Nachrichten im Sinne von Sachschäden, aber auch Schäden an Mensch und Leben erleben. Und deswegen ist das Thema Klimawandel echt ernst. Und es ist ein Thema, was in der Gesellschaft ankommen sollte und ankommen muss und derzeit eben zu wenig tut. Und deswegen sitzen wir hier.
Auf jeden Fall. Wir merken es natürlich auch, wenn wir als Ingenieure wollen gerne planen anhand irgendwelcher Kennzahlen. Wir wollen wissen, auf welche Art von Ereignis müssen wir uns vorbereiten. Und jetzt haben wir in der Vergangenheit uns überlegt, wie hoch wird wohl der Gewässerstand einmal alle 100 Jahre sein? Wie sind Regenereignisse etc.? Wenn natürlich diese Extremereignisse zunehmen, dann ist ein 100-jährliches Hochwasser ganz anders oder das 100-jährliche tritt auf einmal deutlich häufiger auf. Denn man mag ja auch meinen, oder die Gesellschaft nimmt wahr, jetzt ist das einmal aufgetreten, jetzt bin ich 100 Jahre verschont, betrifft mich also nicht mehr, ich kann dort wieder aufbauen. Also die Herausforderungen, die mit diesen sich verändernden Extremereignissen einhergehen, sind markant. Spannenderweise, und das nehme ich sehr wahr in der Wasserwirtschaft, wir wollen diesen Aufgaben gerecht werden. Denn man sieht, welche Aufgaben wir jetzt schon leisten können und überlegen uns dann eben, wie müsste man eigentlich die Planung verändern. Aber Herr Blöger, Sie hatten gerade schon meine nächste Frage so ein bisschen angeteasert.
Ich spüre Fragen.
Sehr gut, sehr gut. Dann haben Sie bestimmt gespürt, dass, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich es bleibt bei so täglichen Wetterberichterstattungen, aber auch bei sonstigen TV-Shows selten wirklich Zeit für die Erklärung komplexer Zusammenhänge. Und dann ist ja, Sie hatten es schon erwähnt, so Zusammenhänge zwischen beispielsweise Starkregen, Versiegelung, Grundwasserspeicherung, die am Ende wirklich mit dem Wasserkreislauf in Zusammenhang hängen. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit die Wasserwirtschaft, und das ist eben auch letztendlich Niederschlag und dieses Thema eben auch, noch mehr als zentrales Klimathema Sichtbarkeit bekommt, auch medial?
Mhm. Das ist ein sehr großes Thema. Ich will vielleicht eine Sache nochmal zu den Jährlichkeiten sagen, weil wir das gerade hatten und weil das einen gewissen Zusammenhang genau dazu auch bietet. Diese Jährlichkeiten, die sogenannten HQs, die werden immer berechnet. Übrigens, manche Leute sagen dann lustigerweise, da hat es ein 100-jähriges Hochwasser gegeben. Da sage ich dann immer, nee, das ist ein sehr langes Hochwasser, sowas gibt's nicht. Also jährlich, genau. Und die Statistik beruht auf der Vergangenheit, logischerweise. Das heißt, man hat geschaut, welche Wahrscheinlichkeit gibt es dafür, dass in einer bestimmten Region welche Jährlichkeiten eben auftreten. Und wenn sich diese Statistik jetzt durch den Klimawandel, nochmal Clausius Clapeyron, nicht linear, ändert, dann können diese HQs natürlich sehr schnell ganz anders werden. Also dann kann aus einem 100-jährlichen Ereignis plötzlich ein 5-jährliches werden. Frei erfundenes Beispiel. Aber es zeigt, wie die Veränderungen da sind. Also ist das Thema schon mal per Automatismus, jetzt komme ich zur Antwort auf Ihre Frage, eins der wichtigsten, was wir haben. Wie gehen wir um mit Wasser? Wie transportieren wir das? Tatsächlich habe ich ja zweierlei. Ich mache ständig Wetterberichte. Da haben sich die Menschen langsam schon dran gewöhnt. Ich mache das mittlerweile seit 26 Jahren. Und da habe ich immer dasselbe Problem. Die Zeit eines Wetterberichtes ist kurz. Und was die Leute natürlich wissen wollen, ist auch das Wetter der nächsten Tage über eine große Region, nämlich ganz Deutschland im Idealfall. Da kann ich fast nicht solche Themen wirklich erklärend, einordnend, und das muss man differenzieren. Einfach so ein Schlagsatz hilft hier nicht, wenn man einordnen will. Da kann ich das fast nicht machen. Ich tease das manchmal an und habe die große Freude, immer wieder Dokus zu machen, Dokumentationen zu machen, wo ich wirklich eine Dreiviertelstunde habe. Und in denen hat man natürlich ein übergreifendes, großes Thema, was man behandelt, kann man solche Dinge aber machen. Kann man sie einordnen. Das heißt, man muss sich aus meiner Sicht in den Medien immer sehr genau überlegen, wo platziere ich was? Und dann kommt es immer darauf an, wie platziere ich es. Meine Erfahrung ist, wenn wir bei dem Klimathema, mal ganz unabhängig von Wasser, aber eben auch beim Wasser, sehr viel Dystopie, sehr viel Apokalypse einbauen und sagen, es wird alles ganz schlimm. Was stimmt, wenn wir nichts tun? Es stimmt. Deswegen schönredefrei reden ist richtig. Aber wenn wir das zu sehr übertreiben, dann ist natürlich entweder die Reaktion der Leute, ja, aber so schlimm ist es doch im Moment gar nicht, ich sehe das doch gar nicht. Dann wendet man sich ab. Manche sagen dann gleich, oh, diese ganze Klimaforschung ist sicher überhaupt falsch, obwohl wir heute die Dinge erleben, die man vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Also das ist ja eins der Kriterien, wo die Klimaforschung sich auch schon gut bewiesen hat. Trotzdem macht man das. Und manche Leute haben dann auch so viel Angst, dass sie auch nicht mehr Herr ihrer Sinne werden, um das mal so zu formulieren. Wie berichte ich also? Meine Erfahrung ist, eine spannend erzählte Geschichte, die Leute mitnimmt, aufmerksam macht, hey, da ist ein Thema, das ist ja total interessant, das interessiert mich einfach. Und dann sogar ab und zu mal Humor einwerfen bei diesen Klimathemen, das schadet nicht. Wenn Menschen lachen, also deswegen gibt es ja auch Kabarettisten, wenn Menschen nämlich lachen, sind sie anschließend, also gerade politisches Kabarett ist da hervorragend, wenn es gut gemacht ist, sind sie anschließend nämlich aufnahmebereit und können diese Themen schlucken und dann auch mal umsetzen. Das heißt, Zeit haben in den Medien, eine Geschichte erzählen, wenn man mit Laien zu tun hat und die meisten Menschen sind Laien, die brauchen die Aufmerksamkeit, dann kann man eine ganze Menge mehr erreichen, als wir es im Moment tun. Und weg von der Dystopie, immer wieder die Frage aufmachen, wo können wir denn agieren? Wo habe ich meine eigene Wirksamkeit? Also ich kann zum Beispiel selber nicht die amerikanische Politik verändern. Ich kann natürlich ein bisschen komisch finden, was Herr Trump alles so von sich gibt. Das ist aber vergleichsweise nutzlos im Sinne eines vernünftigen Handels meiner Person. Ich habe aber an anderer Stelle die Möglichkeit, wirksam zu werden. Bei meiner Person ist es jetzt dadurch, dass ich Meteorologie weiß, kann ich vielleicht genau diese Geschichten erzählen. Wenn ich viele Zuhörerinnen und Zuhörer habe, dann nehmen vielleicht einige tatsächlich was mit, erzählen auch ihren Freunden, Bekannten davon und erklären ihnen vielleicht, weil sie verstanden haben, was ich gesagt habe, ein paar Zusammenhänge, und so verbreitet sich das, ohne dass ich immer anwesend bin. Das ist meine Wirksamkeit. Andere Menschen haben vielleicht das Talent, gute Aktivisten zu sein und mit tollen Ideen irgendwas zu bringen. Wieder andere haben einfach gemerkt, boah, ich bin wahnsinnig reich und ich habe festgestellt, das Thema ist wichtig. Ich möchte meinen Kindern keine komischen Sätze wie dir soll es mal schlechter gehen erzählen. Und deswegen werden sie wirksam, durch dass sie was anfangen. Und wenn man viel Geld hat, hat man auch viel Klimawirksamkeit und ist damit aber auch eine große Stellschraube. Und so hat man plötzlich ein Riesenfeld, und diese Dinge zu erzählen, immer wieder Beispiele zu liefern. Auch gerade wir Deutschen, die wir ja oft meinen, wir müssen alles immer auf jeden Fall neu erfinden, zwingend anders machen als andere und gerne teurer. Wir können mal in Länder gucken, also Skandinavien hat immer große Angebote. Wenn man die Mobilität zum Beispiel anguckt in Städten wie Kopenhagen oder Oslo, die fahren ja nicht ständig Fahrrad, weil da immer schönes Wetter ist, sondern weil sie ein gutes Netz gebaut haben. Auch die Niederländer, aber auch Costa Ricaner oder Marokkaner und innen, die haben tolle Sachen schon gemacht, und die sich anzugucken und darüber zu sprechen, mehr als über die richtigerweise zu erwähnenden Gefahren, das in Ausgewogenheit zu bringen. Das wäre meine Antwort aufs Mediale.
Klingt sehr gut. Sie hatten ja gerade erwähnt, dass Sie auch zahlreiche Dokumentationen schon aufgenommen haben. Was ist denn so Ihre Lieblingsdokumentation, und was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt empfehlen, was die angucken sollen?
Ja, alle die Dokus, die ich gemacht habe. Nein, auch ganz, also es gibt ja unheimlich viele tolle Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Journalisten, die ganz tolle Dokus machen. Ich will gar nicht so auf mich abheben, aber ich weiß natürlich insbesondere gut, was ich selbst gemacht habe. Und gerade meine letzte Doku über die Arktis, da waren wir in Grönland im letzten Jahr, auch in diesen Tagen, das war auch für mich selbst unfassbar beeindruckend, weil ich einmal, und das war das erste Mal in meinem Leben, aufs grönländische Eisschild durfte, und dann hat man plötzlich hunderte Kilometer Eis vor einem, hinter einem, rechts und links und man merkt, oh, das ist ja riesig und man selber ist so unfassbar klein. Und das hilft auch zur Einordnung, diese eigene Kleinheit festzustellen. Wir Menschen, wir sind 8 Milliarden. Jeder ist klein, in Summe sind wir in der Wirksamkeit aber groß. Das merken wir leider beim Klimathema, weil der Beitrag von jedem Einzelnen ist gering, aber die Summe ist eben groß. Und dieses Feststellen, die Natur ist trotzdem größer als wir, aber wir haben eine Wirksamkeit auf sie. Derzeit ist es so, das war dann das, wo ich dieses Erleben mit der Sorge auch verbunden habe. Wir verlieren derzeit 29 Millionen Tonnen Eis in der Stunde in der Arktis. Das sind unglaubliche Massen. 5-mal so schnell wie in den 80er Jahren geht das mittlerweile. Dann aber dort zu sein, auch dort zu sehen, was Wissenschaftler schon in früheren Zeiten, das war auch ein Teil dieser Doku, weil sie mich danach fragten, was ich besonders spannend fand, auf Alfred Wegeners Spuren zu sein am Kamarujo-Gletscher und wirklich mal zu gucken, wo wollen die damals hin? Was war Wissenschaft und was ist es teilweise heute noch? Ich bin gerade letzte Woche auf dem Forschungsschiff Meteor unterwegs gewesen für meine neue Doku. Wir haben da gedreht und auch da, Wissenschaft ist auch Handwerk. Was die Wissenschaftler alles aufbauen müssen, um ihre Messgeräte dahin zu bringen. Also auf dem Forschungsschiff sind sie schon auf dem Schiff, da sind sie da. Da hatten wir viele junge Wissenschaftlerinnen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass Naturwissenschaft auch bei den Frauen sehr ankommt mittlerweile. Das ist toll. Und die schraubten und machten und taten und da wurden Messungen gemacht. In der Doku sieht man das, wo wir auch als historische Aufnahmen von Alfred Wegener gezeigt haben, wie der da mit seinen ganzen Geräten oben rein ist in diese Eiswüste, wo ja keiner wusste, wo es genau hingeht. Das sind also wirklich abenteuerliche Erlebnisse, verbunden mit Wissenschaft, die wir heute noch nutzen können, darüber zu erzählen, Leuten zu erzählen, warum sich das Wetter bei uns ändert, weil weit weg in der Arktis das Eis sich zurückzieht. Das hat Einfluss auf unser Wetter. Diese sogenannten, in der Wissenschaft sagt man Telekonnektionen, zu erklären, den Menschen verständlich zu machen. Das ist was, was mich total aufregt im Positiven, also begeistert, und das zu übertragen. Also Arktis angucken und vorher haben wir Panama gemacht. Ich war ein bisschen hilflos. Ich habe eine Doku über Panama gemacht und über Grönland. Was will Herr Trump? Panama und Grönland. Deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob ich die nächste überhaupt verraten soll, wo ich bin. Panama zum Beispiel hat als ganz interessanten Punkt dieses unfassbare Nebeneinander von absoluter Natur, Urwald, modernster Stadt, Panama City, und dann den großen Panama-Kanal, der entscheidend ist für die Wirtschaft dieser Welt, weil die Lieferkette geht fast immer durch diesen kleinen Bereich Meer. Und dann plötzlich zu sehen, dass die Natur durch die Niederschlagsmenge, die ja auch dort schwankt, plötzlich dafür sorgt, dass da 150 Schiffe vor dem Eingang stehen und nicht durch können, weil das Wasser, jetzt kommen wir wieder zum Wasser, weil das Wasser fehlt, Klammer auf, El Niño-Zeit, das verändert die Verhältnisse dort, das mal zu sehen und zu spüren und die Geschichte zu erzählen, das war die Panama-Doku. Wer Lust hat, kann ja auch gucken, ist alles noch in der ARD-Mediathek.
Das klingt super, jetzt ist ja bald Sommerferienzeit und ich glaube, da werden viele auch Zeit haben und vielleicht...
Ja.
Genau diese Zeit dafür nutzen, sich hier schlau zu machen. Ich fand es auch interessant, dass dieses Jahr der Weltwassertag sich ja mit den Auswirkungen der Gletscherschmelze beschäftigt haben. Und wir hatten als DWA da beispielsweise hervorgebracht, wie die abschmelzenden Gletscher sich beispielsweise auf den Rhein auswirken. Erstmal denke ich mir, naja, der Rhein ist eigentlich weit weg, aber der Rhein enthält so viel Gletscherwasser und wenn natürlich die Gletscher irgendwann nicht mehr da sind, dann kann da auch kein Wasser mehr abschmelzen und dann wird sich der abnehmende Gewässerpegel natürlich schon auch maßgeblich auswirken. Und wenn dann auf einmal keine Schiffe mehr oder die Schiffe deutlich weniger beladen durch den Rhein schwimmen können, die Schifffahrt eingeschränkt ist, aber auch der Rhein ist ja auch eine Trinkwasserquelle. Gleichzeitig, wenn die Kläranlagen, die dort einleiten, dann eben mit gleicher Konzentration einleiten, ist ja die insgesamte Schadstoffkonzentration im Gewässer natürlich eine andere. Also es ist schon die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Phänomenen und die Veränderung, finde ich, wirklich markant und man muss sich das häufiger vor Augen führen. Aber wenn wir denn jetzt wirklich wissen, und das tun wir ja, wie extrem Wetter zunehmen und gleichzeitig die öffentliche Wahrnehmung schon hinterherhinkt, wir hören ja regelmäßig auch so Formulierungen wie, damit konnte ja niemand rechnen und das, wie konnte das jetzt passieren? Mir stellt sich da häufig die Frage, warum handeln wir nicht entschiedener? Also warum, ja, wo sehen Sie die größten Hürden in der politischen oder in der wirtschaftlichen Umsetzung? Aber wir wollen ja Mut machen. Wo sehen Sie mutmachende Beispiele und wie könnten wir es positiv anders machen?
Eben haben Sie den lustigen Satz gesagt, der Rhein ist weit weg. Ich habe darüber nachgedacht, ich bin in Bonn aufgewachsen. Das war also sehr nah am Rhein dran. Viele Menschen leben am Rhein und ja, das mit dem Wasser ist ein Riesenthema. Ich greife das auch wieder auf, weil das so schön zu der Frage passt. Wir sehen an ganz vielen Stellen die Veränderungen. Wir erleben jetzt die Sachen, die die Wissenschaft uns vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Also man kann zum Beispiel mal im Netz, findet man immer noch wunderbar Beiträge von Holmar von Ditfurth, großer ZDF-Wissenschaftsjournalist der 70er und 80er Jahre. Der hat mal eine Sendung über Klimaänderungen gemacht, 1978. Das ist 47 Jahre her. Wenn man sich das anhört, hat man das Gefühl, das ist die aktuelle Diskussion, die wir heute die ganze Zeit führen. Und eben auch solche Sachen wie der Rhein, 60% des Rheinwassers im Sommer, spielt beides eine Rolle, kommt aus der Schweiz über die Niederschläge dort und über die Gletscherschmelze. Wenn ein Gletscher wieder aufgetankt wird, ist es in Ordnung, dann kann er im nächsten Jahr wieder Wasser liefern. Wenn er weg ist, kann er es nicht mehr. Und dann müssen wir damit rechnen, dass in Trockenphasen, man denke an 2022, wo dann auch mal die Dreisamen, die ist jetzt kleiner als der Rhein, aber komplett ausgetrocknet war, die Pegel schwanken sehr stark. Genau wie Sie sagen, für den Transport, aber auch für die Lebewesen, für die Temperatur, für die Kühlung von Kraftwerken. Warum hat eigentlich Frankreich 2022 ständig deutschen Strom gekauft? Die konnten ihre Kernkraftwerke nicht kühlen. Dies noch als Nebenbemerkung für unsere Energiedebatte, die wir
spannender
manchmal führen.
Spannender Zusammenhang.
Ganz genau. Und genau das aufzulösen, das Menschen nahe zu bringen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, und dann komme ich auf den Punkt, aber das ist die Voraussetzung. Wir müssen uns die Zeit nehmen, diese Geschichten, die hier alle einen Zusammenhang haben, und von diesen Zusammenhängen hängen wir ab, in kompletter Form, diese Geschichten so zu erzählen, dass wir sie nah an die Leute ranbringen, ohne eben Dystopie und Ängste, die die Leute wieder sich abwenden lassen, das ist eine Grundvoraussetzung. Wir sagen oft, ja, da wissen doch mittlerweile alle Leute von dem Klimaproblem. Allein die Sätze, die Sie gerade zitiert haben, die da hießen, na ja, das konnten wir ja nicht wissen, konnten wir nicht ahnen. Das ist natürlich Unsinn, weil wir konnten es wissen, wir konnten es ahnen, wir sehen es überall. Aber nicht alle sehen es ständig überall. Und nicht alle verstehen sofort diese Zusammenhänge. Und das meine ich auch nicht böse. Ich verstehe ja auch viele Zusammenhänge nicht aus anderen Themen. Also es ist gar nicht die Sache. Aber das Ranbringen, die Klimabildung auch in den Schulen, ohne das irgendwie ideologisch oder so machen zu wollen, sondern einfach physikalisch, inhaltlich und gesellschaftspolitisch, das müssen wir maßgeblich verbessern. Da haben wir weite Wege. Und dann das Hauptproblem. Klimawandel ist nicht auf unserer Zeitskala. Das ist ein schleichender Prozess. Es geht um Veränderungen, die in den nächsten Jahrzehnten eine Rolle spielen, möglicherweise schon nach dem eigenen Ableben, wenn man schon älter ist, wo man dann sagt, ja, was kümmert mich das noch? Das ist dann wieder für mich die Kinder- und Enkelfrage. Das könnte zur Haltung führen. Es ist ein schleichender Prozess, der, und das sehen wir im Moment in der Weltgeschichte so stark, wenn lauter Krisen kurzfristiger sind, dann drückt es die nach vorne und das Langzeitthema fällt nach hinten. Das ist keine neue Erkenntnis, auch keine kluge Erkenntnis, aber es ist eine Erkenntnis und da müssen wir gegen ankommen, weil dieses Klimathema mit seiner Nichtlinearität, die ich mit Clausius Clapeyron erzählt habe, führt dazu, dass sie irgendwann in den nächsten Jahrzehnten alle anderen Krisen obsolet macht, weil sie sich nach vorne schwingt. Und das an die Leute heranzutragen und dann diese Ideen, immer wieder Ideen erzählen, gute Beispiele zu erzählen, motivieren, weil wir Menschen, das muss man sich mal überlegen, was war zum Beispiel am Ende des fürchterlichen Zweiten Weltkriegs? Europa, auch andere Regionen der Welt, aber Europa lag in Schutt und Asche. Die Leute haben trotz allem offensichtlich ja nicht aufgegeben, denn sonst hätte man nicht heute all das, was wir sehen. Das heißt, wir sind wieder vorangekommen. Also wir müssen nie den Satz formulieren, wir haben keine Chance mehr. Das Problem ist so groß, dass das einzig Sinnvolle ist, aufzugeben. Es ist nie sinnvoll aufzugeben, denn wenn man das tut, dann wird es eine sich selbst erfüllende Prognose. Das heißt, aus meiner Sicht immer wieder diese Motivation nach vorne zu drücken, immer wieder zu sagen und zu erzählen, welche Geschichten möglich sind. Auch medial zu besseren Zeiten, Uhrzeiten und natürlich heute Mediathek, lineares Fernsehen geht zurück und so weiter, zu platzieren, immer wieder Sendungen, Dokus über tolle Ideen, die gemacht werden können. Und ich erzähle auch gerne selber solche Geschichten. Ne? Toni Rinaudo ist mein Lieblingsbeispiel. Ein guter Freund von mir, der hat 2018 hat er den alternativen Nobelpreis bekommen. Er ist Australier für FMNR, Farmer Managed Natural Regeneration. Was hat er gesehen? In Äthiopien, mittlerweile Trockenland. Wir Menschen haben schon seit Jahrhunderten ganz viel abgeholzt dort. Deswegen ist es ein Wüstenland an vielen Stellen geworden. Er hat aber gesehen, viele Pflanzen haben noch Verbindung mit dem Grundwasser. So wieder beim Wasserthema. Sehen aber vertrocknet aus. Das hat er gesehen, hat konkurrenzierende Äste von den Pflanzen mit dem Messer abgetrennt, hat ein Entwicklungshilfeprojekt in einer 3000 Hektar großen Region hinterlegt und hat Leuten gesagt, ihr dürft hier nicht dran gehen, weder für Tiere noch für euch, Brennholz, Nahrung, und hat dieses Entwicklungshilfeprojekt natürlich hinterlegt, damit die Menschen irgendwie dann auskommen konnten. Die brauchten ja das Holz, also Land des globalen Südens, Äthiopien. Nach wenigen Jahren, also der hat das gemacht 2006, nach 5 Jahren, gab es in der Region wieder so große Pflanzen, weil sie gewachsen sind, weil sie eben durch die konkurrenzierend abgeschnittenen Äste plötzlich wieder Energie geschöpft haben. Es gab Schattenwürfe. Vorher Böden 70 Grad. Sie konnten nicht säen, sie konnten nicht ernten. Wenn es einen Starkregen gab, gab es eine Schlammlawine, halbes Dorf war weg. Tragisch. Erste Abschattung. Böden 30 Grad. Sie können wieder säen. Sie können wieder ernten. Nochmal reinversetzt, Äthiopien, Land des globalen Südens, wie man heute sagt, früher Entwicklungsland. Die Leute konnten Überschüsse verkaufen, sie konnten Geld einnehmen, sie konnten Schulbücher kaufen, die Bildung wurde besser. Durch dass das Wasser zurückgehalten wurde, weil die Pflanzen da waren, gab es wieder Quellen mit frischem Wasser. Die Mangelernährung nahm ab. Und wenn man die Geschichte so erzählt, dann kommt plötzlich raus, nach wenigen Jahren, 11 an der Zahl, war es soweit, dass hier wieder ein nachhaltiges Umfeld entstanden ist zur Freude der Menschen, die da gelebt haben. Und solche Ideen, das ist jetzt eine Teilidee, aber es gibt ja ganz viele Ideen, sich die zu erzählen, sich selber auch mal hier in unserem Land zu erzählen, weil wir immer so furchtbar viel Angst haben vor Verzicht. Uah, verzichten, das ist ganz schlimm, das können wir auf keinen Fall. Da müssen wir lieber unseren eigenen Weltuntergang fortführen, weil bevor wir verzichten, das ist ganz schlecht. Ja, verzichten ist ein schweres Wort. Und das gefällt Menschen nicht, mir auch nicht, muss ich sagen. Aber irgendwie müssen wir es ja lösen. Wenn alle alles zu beliebig geringem Preis machen, dann machen wir alles kaputt und das ist eine schlechte Idee. Aber Verzicht mal durch Entschleunigung zu übersetzen, wirklich mal runter. Mal runter von diesem Speed. Wir sind in einem schneller, höher, weiter, mehr Rad, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen. Viele Leute beklagen das auch schon gesundheitlich. Die Ärzte stellen fest, die Burnouts nehmen zu. Die Volkswirtschaft stellt fest, dadurch entstehen unheimliche Schäden. Und wir machen stur das immer Gleiche, wo wir uns untereinander stets erzählen, dass uns das nervt und anstrengt. Das ist verrückt. Das ist ja fast schizophren. Und uns auch Gedanken zu erlauben, Entschleunigung zu erlauben, und dann wieder ein bisschen anders in die Welt zu schauen. Ich glaube, solche Geschichten müssen wir uns erzählen. Das Geheimrezept, Sven Plöger sagt jetzt 2 Sätze und die ändern die Welt automatisch und sofort und sie ist gerettet und alle sind fröhlich, das gibt es tatsächlich nicht. Aber das wären für mich die Angriffshaken, wo ich sage, Angriff klingt jetzt so kriegerisch, das meine ich damit nicht, sondern die Stellschrauben, das ist vielleicht ein besseres Wort, wo man sagt, hey, damit können wir was machen. Wir müssen in der Psyche von uns, es ist eine psychologische Herausforderung, mehr, glaube ich, als eine wissenschaftliche, weil wir wissen mittlerweile, was passieren wird. Es ist eine psychologische Herausforderung. Wie nimmt man Menschen mit? Wie erzählt man Geschichten? Wie begeistert man für Transformation, für Veränderung? Denn, und das wäre mein letzter Satz, nicht nachhaltiger Wohlstand frisst Wohlstand. Das haben leider auch noch nicht alle Politiker erfasst. Und das führt zu dem großen Nachteil, dass wir, wenn wir dann in diesen Wirtschaftsrettungsfragen sind, auch Herr Macron ist jetzt wieder auf die Idee gekommen, möglicherweise die Klimaziele ein bisschen zurückzustellen. Ich schätze eigentlich an Macron, aber da wundere ich mich wieder, weil da ist dieser Satz nicht verstanden worden. Das kostet uns den Wohlstand, das führt zu unfassbaren Kosten. Die Ökonomen haben ausgerechnet 2 bis 11 Euro für jeden Euro, den wir jetzt nicht vernünftig in den Klimaschutz stecken. Es gibt ganz viele Dinge, warum es vernünftig wäre, Geschichten erzählen, positiv bleiben, dann klappt vielleicht mehr zu denken.
Das Beispiel mit den positiven Hervorheben von schönen Beispielen, das machen wir ja auch, indem wir den DWA-Klimapreis verleihen, wo Sie ja dankenswerterweise unser Schirmherr sind. Da haben wir jetzt auch in die Shortlist bekannt gegeben und zeigen eben, wie diese Beispiele alle, selbst ob sie nachher an den Preis gewinnen oder nicht, wirklich einen großen Mehrwert leisten. Und das sind Renaturierungsmaßnahmen, das sind umgebaute Städte, das ist Krisenvorsorge. Und alle diese Beispiele zeigen, wie es geht. Und das ist uns von der DWA natürlich auch besonders wichtig, Mut zu machen und zeigen, wie es geht. Und damit diese Aufgaben auch bewerkstelligt werden können, selbst wenn sie am Anfang unfassbar groß scheinen. Und hätten Sie die Lösung, das Geheimrezept, hätten Sie es natürlich schon längst umgesetzt. Von dem her war mir klar, dass das nicht einfach so geht. Aber Sie sprechen immer so schön bildlich und erklären so toll. Sie betonen häufig, dass technische Innovationen in der Zukunft zwar große Hoffnungsträger sind, aber wir bis dahin nicht so weitermachen können wie bisher. Und das hat mir so schön gefallen und deswegen vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was bedeutet denn eigentlich dieser bis dahin Grundsatz, den Sie gelegentlich betonen? Und wie könnten wir den vielleicht auch auf unser Wasser beziehen? Und gerade so mit Hinblick auf Landwirtschaft, Stadtplanung, Industrie. Sie hatten ja gerade das Beispiel gebracht, dass man an einer Stelle mal warten musste, bis wieder Pflanzen wachsen. Vielleicht können Sie den Grundsatz noch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern und dann auf die Wasserwirtschaft übertragen.
Also es sind ja hier richtig anspruchsvolle Aufgaben, die Sie mir hier herantragen. Ich will es versuchen. Also der Punkt ist, wir neigen, und das habe ich auch bei vielen Politikerinnen und Politikern beobachtet, dazu zu sagen, wir haben im Moment ein Problem, Technik kann aber eine Lösung sein. Dieser Meinung schließe ich mich im Übrigen an. Ich finde, dass wir nicht technikfeindlich sein müssten, sondern Technik hat uns weit vorangebracht. Vieles unseres heutigen Wohlstands beruht auf Technik und wir haben tolle Sachen erfunden und da kann man viel erreichen. Aber dann kommt oft diese Stelle, wo dann gesagt wird, naja, irgendwann kommt irgendwie einer um die Ecke und bringt irgendeine Technik mit und dann ist unser Problem gelöst und weil wir das wissen, dass das irgendwann zufällig kommen wird, müssen wir jetzt eigentlich nichts machen. Das ist eine sehr schlechte und unvernünftige Konsequenz, weil so manche Sachen funktionieren eben nicht so einfach. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben ja jetzt in Deutschland so ein bisschen, es wird nicht kommen, aber so ein bisschen die Debatte, ob wir nicht den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg der Kernspaltung vornehmen wollen. Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg ist übrigens unsere politische Linie. Das zeigt schon, dass das irgendwie ein schwieriges Thema ist. Dass man drüber nachdenkt, ist richtig. Kernspaltung hat ganz viele Nachteile, die alle schon diskutiert sind und das mit Frankreich habe ich gerade erzählt. Jetzt gibt's aber auch was, das macht die Sonne, das ist die Kernfusion. Und die Kernfusion ist natürlich super spannend, weil wenn man die Sonne nachmachen könnte, dann bräuchte man 1 Gramm Material, um dieselbe energetische Wirkung zu haben, als würde man 11 Tonnen Kohle verbrennen. 1 Gramm ist ziemlich wenig, 11 Tonnen ist ziemlich viel und das bedeutet, das ist spannend. Der Nachteil, viele reden dann über die Kernfusion und die Forschung muss dranbleiben, bin ich d'accord. Aber da werden komische Hoffnungen mit verknüpft, dass man nämlich dann alles ja flott gelöst hat. Ganz viele Menschen, die darüber sprechen und dann so das so als Erfindung, ja, das ist ja perfekt sehen, haben exakt gar keine Ahnung von der Physik, die dahinter steckt. Und dann wird fantasiert. Und Physik und Fantasie, also als ich noch jung war, fing das beides mit PH an, ist aber was Verschiedenes. Und dann kommen die Leute nicht so schnell darauf, dass es bei der Kernfusion ganz schön viel Druck braucht. Also im Inneren der Sonne hat es 2 Milliarden Bar Druck. Das können wir auf der Erde nie nachmachen. Im Inneren der Sonne ist 15 Millionen Grad heiß. Das ist ziemlich warm. Das ist auch schwer nachzumachen. Das könnten wir noch. Aber mit weniger Druck, den werden wir nie nachmachen. Das können wir nicht. Das geht nicht. Brauchen wir viel mehr Hitze. Das heißt, wir brauchen für die Kernfusion ein Plasma von 100 bis 200 Millionen Grad Hitze. Und das zu erzeugen, braucht Energie. Und deswegen ist es so schwer, Energie zu gewinnen, wenn man erstmal sehr viel reinstecken muss. Wie macht man das technisch? Zumal man bei einem solchen Plasma irgendeine Wand braucht. Und diese Wand ist immer kälter als 100 bis 200 Millionen Grad und dann kühlt sich das ab. Also wir haben sehr viele Probleme, das will ich damit sagen. Und deswegen ist es so eine Konstante wie die Lichtgeschwindigkeit, sage ich immer. Man sagt zu jedem Zeitpunkt, in 30 Jahren sind wir soweit. Das haben wir in den 50ern, in den 80ern gesagt, das sagen wir heute. Und ich könnte mir vorstellen, das sagen wir auch in 10 Jahren noch, weil es eben schwierig ist. Und deswegen sage ich, es ist gefährlich, einfach zu sagen, weil wir das irgendwann haben, müssen wir jetzt nichts machen, weil dann laufen wir eben genau in die Schere. Und jetzt kommt der Punkt. Wir müssen oder wir dürfen an allen möglichen Techniken rumforschen. Absolut. Aber wir müssen für den jetzigen Moment, wo wir schon weit über diesen Zielen, die wir eigentlich uns gesetzt haben, uns befinden, Dinge tun, die wir jetzt machen können. Nicht irgendwann mal und dann ins Leere laufen. Das gilt für alle Bereiche. Und wenn man jetzt das Wasser sich anschaut und man geht jetzt mal in die urbanen Gebiete, die ja weiter große Anziehungskraft haben, wo wir ja so einen Wettbewerb mittlerweile haben von einerseits immer mehr Menschen, die in Städte ziehen, andererseits aber eigentlich eine Verländlichung der Städte brauchen, sage ich immer. Denn wir brauchen Grün und Blau in den Städten. Wir brauchen Verdunstungskälte, weil unsere Städte, es gibt ja Studien, also durch den Klimawandel haben wir jetzt oft Situationen, also ich kenne die Studien von Frankfurt und Köln, es gibt sicher auch von anderen Städten, dass wir da 9 Grad wärmer sind in Hitzewellen. Und jetzt ist Europa ein Kontinent, der auch nicht immer jünger wird. Ältere Menschen sind immer empfindlicher bezogen auf Hitze. Dann kommt man irgendwann mal in eine Engstelle, wo der Komfort einfach nicht mehr da ist, den wir brauchen oder dann sogar lebensgefährlich wird. Hitze ist das gefährlichste Unwetter. Kann man nur so schlecht fotografieren, ne? Wenn Sie Hitze fotografieren, haben Sie schönes Wetter fotografiert. Aber es ist das gefährlichste Unwetter für uns Menschen, großflächig. Das heißt also frühzeitig, wie bringe ich Grün und Blau in Städte, Verdunstungskälte? Wie gestalte ich meine Städte um? Wie belüfte ich sie vernünftig, wenn ich doch weiß, dass in Kürze solche entsprechenden Veränderungen kommen? Und wie halte ich, das ist für mich der größte Paradigmenwechsel, den wir in Deutschland lernen müssen, was Wasser angeht. Früher war immer irgendwie, es ist genug Wasser da. Wasser ist das letzte Problem, was wir haben und deswegen Wasser muss weg, wenn es im Weg ist. Heute, Wasser muss bleiben. Das bedeutet aber, dass sehr viel Umbau notwendig ist. Also da kann man auf die Schwammstadt kommen, da kann man auf Rigolen kommen und ganz so viele Themen, wo wir einfach Wasser zurückhalten. Wir müssen aber jetzt damit anfangen, das zu gestalten, um in den nächsten 20 Jahren und nicht erst irgendwann in der dritten Generation komfortableres Leben in den Städten zu haben. Und das wird eins der Hauptthemen sein, frühzeitig und jetzt zu reagieren, all das, was wir machen können. Und im Hinterkopf haben, dass wir mit Technik weitere Dinge lösen können. Aber wir müssen anfangen.
Ich denke, die wasserbewusste Stadt wird die Stadt der Zukunft sein. In der Wasserwirtschaft macht uns das natürlich sehr glücklich, denn in der Wasserwirtschaft tätig zu sein, ja, die Jobs werden nicht ausgehen, die Maßnahmen
bestimmt nicht.
Werden da bleiben, sie werden vielleicht anders als in der Vergangenheit, aber ich denke, es ist deutlich geworden, dass zwischen Wetter und Wasser viel, viel mehr liegt als nur der Regentropfen und beispielsweise Verantwortung, Kommunikation und eben eine ganze, ganze Menge Gestaltungsspielraum. Herr Plöger, zum Schluss gibt es noch eine kurze Gedankenrunde, möglichst mit viel Inhalt, mit wenigen Worten.
Das ist natürlich meine Aufgabe, viel Inhalt, wenige Worte.
Wenn Sie der Politik nur eine Sache mitgeben könnten, was wäre das?
Klimaschutz ganz nach vorne stellen, vor allen Dingen die Sanierung von Gebäuden, weil Heizen und Kühlen, das bedeutet, dass da sehr viel energetisches Potenzial drin steckt. Und beim Thema Wasser zu erkennen, dass das Hauptthema des Klimawandels sein wird. Alles zu tun, alles zu investieren, was man da tun kann, und zwar jetzt und nicht in 30 Jahren.
Und was könnten wir Einzelne tun in 3 Worten?
Uns vernünftig verhalten.
Das waren 3. Super.
Ich musste aber nachzählen. Vielleicht aber einen Satz ergänzen, wenn ich das darf. Es gibt nicht den berühmten Allerweltsrat. Oder der wird unheimlich langweilig. Ne? Wenn ich jetzt einfach sage, liebe Leute, fahrt weniger Auto, fahrt mehr mit dem Fahrrad. Ha, das haben wir alle schon mal gehört. Es bleibt auch vernünftig. Und diese typischen Allerweltsrate. Ich rate immer, macht euch mal eine Liste, liebe Leute. Das kann jeder, habe ich auch schon gemacht. Eine Liste. Wie ist mein Leben so gestaltet? Im Sinne von Emissionen, was mache ich da alles so in meinem Alltag? Wo sind die Dinge, die mir besonders wichtig sind im Leben, auf die ich ganz schlecht verzichten kann, aber wo sind Dinge, wo ich sehe, da kann ich was verändern? Dann kann ich mir überlegen, bin ich reich, bin ich arm, bin ich Mieter, bin ich Vermieter? Lauter so Sachen, die ja dazu führen, dass das, was die eigene Wirksamkeit ist, hoch unterschiedlich ist. Das ist nicht für alle gleich, deswegen gibt es auch nicht den Allerweltsrat. Aber wenn ich diese Liste mache, passt immer auf DIN A4 bei allen, und danach mich orientiere, um dann anzufangen zu sagen, okay, da sind die 3, 4 Punkte, die kann ich wirklich ändern, die tun mir vielleicht auch gut. Dann kann das auch Spaß machen, dann kann das eine Challenge werden und nicht immer nur Verzicht und Anstrengung. Das war die Ergänzung zu den 3 Worten.
So eine Liste lege ich mir direkt mal an.
Bitte.
Ich glaube, da kommt einiges zusammen.
Ja.
Klingt gut. So, und Ihre Botschaft an alle, die mit Wasser arbeiten?
Ehrt das Wasser. Es ist unser Lebenselixier Nummer 2. Weil die Luft ist auch wichtig.
Da haben Sie recht. Ja, Herr Plöger, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke für Ihre Klarheit, Ihren Optimismus, der ist ansteckend, und Ihren wissenschaftlich fundierten Blick auf das, was sich verändert und verändern muss. Ja, weil gerade wenn es um Anpassung geht, nachhaltige Planung und den Schutz unserer Lebensgrundlage, da ziehen wir alle am gleichen Strang. Die Wasserwirtschaft ist auf jeden Fall mit dabei. Zum Abschluss dieser ersten Folge Kanal Royal möchte ich Ihnen noch was Neues vorstellen und den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch, denn in jeder Episode bekommt unser Gast ein kleines Geschenk, aber nicht irgendeines, sondern ein Geschenk, das zur Haltung und zum Thema des nächsten Gasts überleitet. Und in Ihrem Fall, Herr Plöger, da war die Idee schnell gefunden, denn Sie haben eine klare persönliche Regel, passt wahrscheinlich zu Ihrer Liste. Für Wege unter 1,5 Kilometer nutzen Sie kein Taxi, sondern Sie kommen auch bei Regen, so hatten wir es heute hier in Frankfurt, entweder zu Fuß, steigen in den ÖPNV oder heute sind Sie mit dem Fahrrad gekommen. Und das ist ja nicht nur konsequent, sondern zeigt eben auch, wie wichtig gute und verlässliche Infrastruktur ist. Und damit so ein Verhalten, nachhaltiges Verhalten überhaupt möglich ist, müssen wir diese Infrastruktur wertschätzen und schützen. Und deswegen haben wir für Sie ein Glas voller Infrastruktur-Rettungsringe vorbereitet.
Sehr schön, jetzt bin ich neugierig.
Und zwar Fruchtgummis in klassischer rot-weißer Optik. Süß mit Aussage, denn die Infrastruktur-Rettungsringe sollen Ihnen nicht nur die Heimfahrt versüßen. Mal gucken, wie Sie snacken können auf dem Fahrrad. Aber sie sollen auch symbolisieren, dass es in der nächsten Folge eben darum geht, wie wir unsere Infrastruktur retten können. Die wasserwirtschaftliche Infrastruktur, also nicht nur die Kanäle, auch die Kläranlagen, aber auch unsere Gewässer retten können. Und das sind die stillen Heldinnen des Alltags. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit und mehr Investitionen und die Politik. Von dem her, lassen Sie sich schmecken.
Vielen, vielen Dank. Das ist sehr fein und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich verspreche aber auch, dass ich während des Fahrradfahrens die Dinger nicht esse, weil dann macht man da noch andere Sachen mit den Händen und man sollte ja vorwiegend lenken und das Gleichgewicht halten. Deswegen lasse ich das. Ich muss noch eine Sache, die muss ich gerade erzählen. Tatsächlich, weil es die 1,5 Kilometer Regel gibt, die habe ich aufgestellt vor 8 Jahren und habe gesagt, unterhalb von 1,5, wie Sie gesagt haben, gehen bestimmte Dinge eben nicht und ich muss dann zum Beispiel zu Fuß gehen. Und ich kam einmal irgendwo in Niedersachsen, ich glaube irgendwo in der Gegend um Vechta, an mit dem Zug. Ich fahre ja ganz viel Zug und dann komme ich mit dem Regionalzug immer bis zu dem Ort, wo ich hin soll. Also wo dann kein Zug mehr ist, muss ich halt aussteigen. Zug hält an und es hat furchtbar geschüttet, wahnsinnig geschüttet. Und dann gucke ich, wo ist denn mein Hotel? Und dann war das 1480 Meter entfernt von dem Punkt, wo ich in dem Zug stand. Ich war völlig verzweifelt, dachte, so ein Mist. Habe ich noch überlegt, ob ich in dem Zug 30 Meter nach hinten laufe und meine Regel durchbrechen kann. Habe aber gesagt, das ist inkonsequent. Und dann bin ich mit Köfferchen, mit, Regenschirm, ganz friedlich an einer Landstraße lang. Und im Hotel wurde ich noch nie so komisch angeguckt, wie ich da ankam. Aber denen habe ich meine Regel erklärt, die fanden es toll. Und ich stehe dazu und das kann man machen. Sowas macht Spaß. Das wollte ich sagen und danke für die Rettungsregel.
Das freut mich zu hören, dass Sie so konsequent sind. Ja, was passieren muss, damit unsere Systeme auch in Zukunft zuverlässig funktionieren, darum geht es dann in der nächsten Folge von Kanal Royal, dem Podcast der DWA, über Wasser, Wandel und Weitblick. Freut euch auf den Gast, der eher mit Zahlen als mit Niederschlagskarten arbeitet und trotzdem auch jede Menge zum Thema Wasser zu sagen hat. Wenn euch unser Gespräch gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, teilt die Folge mit euren Kolleginnen und Kollegen und lasst am liebsten auch noch eine Bewertung da. So helft ihr mit, dass die Wasserfragen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Kanal Royal. Dankeschön.
Ich danke auch.